Ja, guten Morgen. Ich habe euch einen Predigttext aus Johannes mitgebracht heute und starte mal ganz direkt rein, und zwar die Verse 8, 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sie auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Bestimmt habt ihr euch die Szene beim Zuhören schon vor eurem inneren Auge vorgestellt und ausgemalt. Euch ein bisschen versucht, in die Geschichte hineinzuversetzen. Wie die Menschen gekleidet waren, welche Atmosphäre, welche Gerüche die Luft erfüllt haben, welche Blicke ausgetauscht wurden und so weiter. Eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Die Aufforderung, den ersten Stein zu werfen, benutzt man ja auch in anderen Zusammenhängen öfter mal. Also ist eine Redewendung geworden. Und auch wenn wir die Geschichte vielleicht schon in- und auswendig im Schlaf erzählen könnten, möchte ich euch trotzdem mal auf eine Reise in die Geschichte einladen. Wir haben jetzt ein bisschen Hintergrundgeräusche, damit ihr euch das noch besser vorstellen könnt. Also stell dir mal vor, du sitzt mit Jesus im Tempel in Jerusalem. Du bist natürlich nicht die einzige Person, sondern bist Teil einer riesigen Menschenmenge, die sich da um Jesus schart. Alle wollen sich selbst ein Bild von dem berühmten Mann machen, von dem zurzeit alle reden. Was hat er zu sagen? Wie sieht er aus? Ist er vertrauenswürdig oder doch nur einer, der es drauf hat, andere hinters Licht zu führen? Um dich herum hörst du dieses dumpfe Summen aus dem Stimmengewirr der Menschen. Und plötzlich wird dann alles von lauten Stimmen durchbrochen, die immer näher zu kommen scheinen. Plötzlich siehst du eine Menschenmenge von vielleicht so 20 Leuten, die auf euch zugestürmt kommt und jemanden mit sich zieht. Sie unterbrechen Jesus und seine Zuhörer mit ihrem aufgebrachten Gebrüll und zerren eine gebeugte Frau direkt vor Jesus. Doch sie zerren die Frau nicht nur vor Jesus, vergesst nicht die ganzen Menschenmassen, die um ihn rumsitzen. Vor euch allen wird die Frau einfach abgestellt. Hingestellt, heißt es in unserem Text. Ihr Gesicht ist ganz verstaubt. So grob haben sie sie durch die staubigen Straßen der Stadt gezogen. Vielleicht kannst du dich hineinversetzen, wie sich diese Frau wohl gerade fühlt. Sie hat gesündigt, ja. Und sie wird jetzt vor einer riesigen Menge an Menschen bloßgestellt. Es wird mit Fingern auf sie gezeigt, so als sei sie die Einzige, die gesündigt hat. Oder vielleicht auch, weil man dann von seinen eigenen Sünden besser ablenken kann, indem man auf die anderen zeigt. Auf jeden Fall kann sich wahrscheinlich jeder von uns vorstellen, wie groß das Gefühl von Scham und ja einfach Unwohlsein bei dieser Frau sein muss. Alles und jeder schaut auf sie, zeigt mit dem Finger auf sie und auf ihre Sünde. Aber was genau passiert hier eigentlich gerade? Was sind hier die Hintergründe? Das wollen wir uns mal jetzt näher im Detail anschauen. In Kapitel 8, Vers 2 heißt es da, dass Jesus früh am Morgen wieder im Tempel war. Es scheint also was zu sein, was Jesus immer wieder, also regelmäßig macht. Auch die Tatsache, dass sich das ganze Volk, heißt es ja da, also eine ziemlich große Menschenmenge um ihn versammelt, weist ja darauf hin, dass die Leute bereits wussten, der ist dann im Tempel zu finden, sie können dann und dann mit ihm rechnen. In der damaligen Kultur war es außerdem ganz normal, dass sich Menschen um einen Rabbi, also um einen Lehrer, versammelt haben, um ihm zuzuhören. Das ist also nichts Außergewöhnliches, was hier im Text beschrieben wird und womit unser Text startet, sondern was ganz Alltägliches, dass da ein Lehrer im Tempel ist und da kommt eine Menschenmenge und die versammelt sich um ihm zuzuhören. Und jetzt beginnt der zweite Abschnitt. Jetzt kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die kommen mit einem lauten, wie sagt man, Tamtam, also kommen stürmisch in den Tempel gelaufen, diskutieren wahrscheinlich noch darüber, was mit dieser Frau geschehen ist, welche Strafe laut Gesetz ihr zusteht und zerren sie dabei also quer einmal da durch den Tempel bis hin zu Jesus. Ihr könnt jetzt gleich ein Foto sehen, was vielleicht nochmal hilft, sich das besser vorzustellen. In den Versen 3 bis 6 heißt es, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jetzt wissen wir alle, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten in dem Text so eher die bösen Typen sind, ne? Sie kommen nicht gut weg in der Erzählung. Wenn man sich jetzt aber die Pharisäer und Schriftgelehrten so im Kontext in der Bibel mal in Ruhe anschaut, dann wird man auch sehen, dass sie diejenigen sind, die alles, aber wirklich alles versuchen, um sich Gottes Liebe zu verdienen. Ja, also die meinen es nicht böse, die versuchen nur aus eigener Kraft Gottes Liebe zu bekommen, sich zu verdienen. Sie strengen sich so sehr an, alle Gesetze einzuhalten und keine Fehler zu machen, um Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu verdienen. Und während sie das selbst so stark versuchen, geht ihnen letztendlich die Barmherzigkeit mit sich selber und auch die Barmherzigkeit mit ihren Mitmenschen verloren. Sie haben keinerlei Barmherzigkeit mit dieser jungen Frau. Stattdessen schleppen sie sie vor möglichst viele Menschen, um dann mit dem Finger auf sie zu zeigen und vor allen laut zu sagen, dass sie eine Sünderin ist und scheinbar eine besonders schlimme auch noch. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben nicht nur keine Barmherzigkeit mit dieser Frau oder mit sich selbst. Sie zeigen auch Jesus gegenüber keine Barmherzigkeit. Der Text sagt ja, sie stellen ihm da eine Fangfrage, um dann letztendlich Anklage gegen ihn erheben zu können. Also ihr verzweifelter Versuch, sich Gottes Liebe zu verdienen, hat sie blind gemacht, sogar für Jesus. Die Liebe Gottes wollen sie sich so sehr durch ihr eigenes Bemühen, durch ihre eigenen Werke verdienen, dass sie die Liebe Gottes, die da vor ihnen steht, vor ihren Augen, in menschlicher Gestalt, nicht erkennen. Sie stellen Jesus jetzt also diese schlaue Frage. Wenn man sich das mal genau überlegt, ist es wirklich Eine schlaue Frage, ja? Also sie sind nicht dumm, sie wussten ganz genau, was sie taten. Es war ein ziemlich ausgeklügelter Plan. Denn auf ihre Frage gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu antworten. Ich lese die Frage nochmal vor. Und zwar fragen sie ihn oder sagen sie erstmal, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Jetzt hat Jesus nur zwei Optionen. Entweder kann er sich auf die Seite der Pharisäer und Schriftgelehrten stellen und sagen, stimmt, ihr habt recht. Das ist genau das, was das Gesetz in 5. Mose 22, 23 bis 24 verlangt. Also nehmt die Steine und fangt an. Aber hätte er das gesagt, dann wäre er ja selber nicht besser als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er würde sich mit ihnen auf eine Stufe stellen und seiner eigenen Botschaft von Gnade und Liebe widersprechen. Die zweite Option, die er hat, ist, sich auf die Seite von der Frau zu stellen und die Tat zu beschwichtigen und zu sagen, ach, naja, komm, jetzt habt euch mal nicht so, so schlimm war es jetzt auch nicht. Dann würde er allerdings Gottes Gesetz und damit letztendlich Gott selbst in Frage stellen. Die Pharisäer wussten also vorher schon ganz genau, dass es die einzigen zwei Möglichkeiten sind, auf die Frage zu antworten. Und antwortet er so oder so, er läuft in die Falle. Sie wollten einen Grund, um ihn anzuklagen, und beide Antworten würden ihnen letztendlich den Grund liefern. Deshalb also eine ziemlich schlaue Frage. Auch die Tatsache, dass sie ihn als Meister ansprechen, was ja eigentlich ein sehr respektvoller Titel ist, zeigt nochmal, dass sie sich eigentlich über ihn lustig machen. Die nehmen ihn überhaupt nicht ernst und haben keinerlei Respekt für ihn. Jetzt beginnt der dritte und wahrscheinlich spannendste Teil von dem Text. Ihr sitzt immer noch da in der Menschenmenge, wartet jetzt natürlich gespannt. Oha, wie wird er reagieren? Was wird er sagen? Fällt er auf die Falle herein? Aber Jesus ist schlauer als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Er antwortet einfach gar nicht. Er hat das Spielchen nämlich längst durchschaut. Stattdessen beugt sich Jesus vor und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Ist ein bisschen komisch, ne? Auf den ersten Blick denkt man sich, okay, warum setzt er sich jetzt hin und malt da in der Erde rum? So ein bisschen, ja, da muss man irgendwie automatisch an Kinder denken, die so ein bisschen mit Sand spielen. Warum malt er da im Sand herum? Ich habe mich das gefragt und habe ein bisschen nachgeforscht. Und eine Möglichkeit, also Theologen lassen dann ihre Köpfe da zerplatzen in alle Richtungen und stellen Nachforschungen an und dann gibt es diese und diese und diese Theorie. Aber eine Theorie ist, dass wenn man in Jeremia 17, Vers 13 nachschaut, also das, was Jesus dort tut, dass er sich damit bewusst auf Jeremia 17, Vers 13 bezieht. Weil Jesus wusste, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kennen sich im Alten Testament richtig gut aus, die können das auswendig aufsagen. Und indem er in den Sand malt, wissen sie ganz genau, auf was er da anspielt, nämlich auf Jeremia 17, Vers 13. Und da steht Folgendes. Herr, du bist die einzige Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, werden vor Schande vergehen. Sie werden verschwinden wie Namen, die man in den Staub schrieb. Denn sie haben dich, die Quelle frischen Wassers, verlassen. Also wenn die Bibel uns auch nicht hundertprozentig hier in der Geschichte mit der Ehebrecherin sagt, was genau Jesus in den Sand schreibt, kann man doch davon ausgehen, oder es ist eine Theorie, dass er sich vorbeugt, um nach und nach jeden einzelnen Namen derer in den Sand zu schreiben, die jetzt vor ihm stehen und mit dem Finger beschuldigend auf die Frau zeigen. Und indem er ihren Namen aufschreibt, macht er ihnen klar, dass es nicht die Frau ist, die sich von Gott entfernt hat durch ihre Sünde, sondern dass sie, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das sind, die sich von Gott entfernt haben. Weil sie blind geworden sind für seine Liebe. So blind, dass sie nicht mal Jesus erkennen. Und warum? Weil sie immer und immer wieder versucht haben, es aus eigener Kraft und allein zu schaffen. die Gesetze zu befolgen und sich Gottes Wohlgefallen und seine Liebe und seine Annahme dadurch zu verdienen. Und in ihrem eigenen Versuchen waren sie so verstrickt, dass sie die Botschaft vom Evangelium überhaupt nicht verstehen konnten. Nämlich, dass Gott durch Jesus schon alles erfüllt und vollbracht hat. Jesus sagt später am Kreuz: Es ist vollbracht. Ihr müsst nichts mehr aus eigener Kraft tun. Ich habe alles für euch getan. Und erst jetzt, nach all dem, sagt Jesus etwas. Bisher ist er kein einziges Mal zu Wort gekommen. Erst jetzt reagiert er mit Worten. Und er sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Also er widerspricht weder seiner eigenen Botschaft von Vergebung, noch stellt er Gottes Gesetz in Frage. Noch einmal beugt er sich jetzt vor und schreibt wieder in den Sand. Jeder einzelne Pharisäer, jeder einzelne Schriftgelehrte und sogar jeder einzelne Zuhörer gehen nach dieser Ansage, nach dieser Aufforderung nach und nach langsam vom Tempel weg. Die Ältesten zuerst, heißt es da, danach die Jüngeren und die Jüngsten. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Jeder, aber wirklich jeder verlässt jetzt den Tempel und das sind gewaltig viele Menschen, da stand ja, das ganze Volk hat sich um ihn versammelt. Jeder Einzelne merkt für sich, dass er und sie keinen Stein werfen kann, dass keiner ohne Sünde ist und dass der Plan, Jesus zu beschuldigen, sich am Ende eher gegen sie selbst gewendet hat. Ich stelle mir vor, wie aus dieser aufgeregten, trubeligen Stimmung plötzlich so ein ganz betroffenes und fast schon peinliches Schweigen wird. Mit hängenden Köpfen, frustrierten Mienen, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Und einer gewissen Verwirrung verlassen die Menschen den Tempel. Auch du und ich gehen weg, oder? Übrig bleiben nur zwei: Jesus und die Frau. Und zum ersten Mal in dem gesamten Text spricht jemand die Frau an. Kein Wort wurde bisher mit ihr gewechselt. Jesus spricht sie an und er richtet sie auf. Das finde ich eine schöne Formulierung. Da habe ich noch ein zweites Foto. Er richtet sie auf, weil dann können sie sich auf Augenhöhe begegnen. Und er fragt sie: Wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Jesus ist natürlich nicht blind und hat gesehen, dass alle gegangen sind. Das muss er sie nicht erst fragen. Und trotzdem fragt er sie, wo alle hin sind und ob keiner sie verurteilt hat. Und indem er sie fragt, ermutigt er sie ja irgendwie. Indem er sie nochmal fragt, wo alle hin sind, sagt er doch indirekt zu ihr: Siehst du, genau das war mir klar. Ich wusste, dass hier keiner ist, der nicht gesündigt hat. Es gibt keine Klassifikation, keine Abstufung von Sündern. Keine besonders schlimmen Sünder, dann kommen die nicht ganz so schlimmen Sünder, dann die Sünder, die ganz okay sind und dann die guten Sünder. Gibt's nicht. Alle sind Sünder. Wir Menschen machen das ganz gerne, dass wir sagen: Oh, aber solche Sünden sind besonders heftig und dann gibt's andere, die sind nicht ganz so schlimm. Aber das gibt's bei Jesus nicht. Alle sind Sünder. Punkt. Und deshalb bist du auch nicht schlechter als irgendjemand von denen, die dich angeklagt und verurteilt haben. Jesus verurteilt sie also nicht. Im Gegenteil, er stellt ihre Würde wieder her. Die Menschen haben sie bloßgestellt und öffentlich vor aller Augen beschämt. Und Jesus stellt ihre Würde wieder her, indem er ihr zeigt, dass jeder der Menschen, die mit dem Finger auf sie gezeigt haben und dadurch versucht haben, von sich selber abzulenken, genauso der oder diejenige in der Mitte an ihrer Stelle hätte sein können. auch du und ich. Die Erzählung schließt damit, dass Jesus ihr zusagt, dass nicht nur die anderen sie nicht verurteilen, sondern dass auch er, und er wäre der Einzige gewesen, der sie hätte verurteilen dürfen, weil er ohne Schuld ist, dass auch er sie nicht für ihren Fehler verurteilt. Und indem er sie freispricht, zeigt er ihr Barmherzigkeit und Vergebung. Er befreit sie von ihrer von Sünde belasteten Vergangenheit und schickt sie in eine Zukunft ohne Sünde. Das ist mir nochmal wichtig, die Reihenfolge, in der Jesus das macht. Er verlangt nicht zuerst, jetzt besser dich mal und streng dich an, dass du ohne Sünde lebst. Und dann, ja, okay, dann kann ich dir vielleicht vergeben. Sondern Jesus vergibt ihr erst und gebietet ihr dann ein Leben, ohne Sünde zu leben. Was will die Geschichte dir und mir sagen? Die Geschichte hat uns Gottes Plan für jeden von uns gezeigt. Ich habe gesagt, jeder von uns hätte da in der Mitte stehen können. Gott will uns zeigen, dass er uns frei macht. Dass er ein Gott ist, der uns frei macht von der Sünde, die uns belastet. Und die Geschichte zeigt, dass auch Jesus dich und mich nicht verurteilt. Er sagt später, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Jesus geht es nicht darum, mit dem Finger auf uns zu zeigen und auf die Fehler, die wir gemacht haben und auf die Sünde in unserem Leben, sondern er will uns frei machen und er will uns vergeben. Und als du ihn angenommen hast oder wenn du ihn annimmst, dann sagst du Ja zu seiner Zukunft für dich. Eine Zukunft ohne Sünde. Und das ist jetzt wichtig. Und das denke ich, das ist auch was, was beim Lesen der Geschichte vielleicht oft falsch verstanden wird. Wenn Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, dann denkt man vielleicht, okay, wir haben uns jetzt für Jesus entschieden oder die Frau hat sich für Jesus entschieden, will ihm nachfolgen und das bedeutet, da wartet jetzt eine Zukunft auf sie, wo sie komplett ohne Sünde sein wird. Sie wird also keine Fehler mehr machen oder das klingt vielleicht auch so ein bisschen so, als würde Jesus das von ihr verlangen. Ne? Geh hin und sündige nicht mehr, also reiß dich jetzt zusammen, streng dich an. Aber dann wäre es genau das Gleiche wie bei den Pharisäern. Dann müsste sie es aus eigener Kraft schaffen. Und darum geht es ja eben nicht. Eine Zukunft ohne Sünde, nicht weil wir plötzlich keine Fehler mehr machen, sobald wir Jesus kennen, sondern weil er für all unsere Fehler bezahlt hat. Vergangene und zukünftige. Weil er alle Anforderungen erfüllt hat, weil er es vollbracht hat, wie er am Kreuz sagt. Er hat uns frei gemacht davon, dass wir uns selber so sehr anstrengen müssen, alles perfekt und fehlerfrei zu machen, alle Gebote zu befolgen, noch heiliger zu werden, in der stillen Zeit noch ein Kapitel mehr in der Bibel zu lesen, noch christlicher zu werden, noch regelmäßiger in der Bibel zu lesen oder uns schlecht zu fühlen, wenn wir mal wieder am Bibelleseplan gescheitert sind. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man sich zu Silvester vornimmt. Jetzt in einem Jahr durch die Bibel und nach dem Januar ist man schon wieder dran gescheitert. Jesus braucht deine Anstrengung nicht, um dir seine Liebe und Barmherzigkeit schenken zu können und zu wollen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er für alles bezahlt. Er hat alles getragen und er hat alles erfüllt. Ich glaube, das ist was, das müssen wir immer wieder hören. Das kann man so sagen und trotzdem braucht es Zeit, bis es richtig runterrutscht. Er hat alles erfüllt. Er hat alles getragen und er hat für alles bezahlt. Vielleicht ein Gedanke, eine Herausforderung, die wir uns mitnehmen können für uns selber. Sei gnädig mit dir selber und sei gnädig mit anderen. Ich fand es schön, wie der Wochenspruch mit der Gnade einfach gepasst hat, obwohl ich spontan eingesprungen bin heute. Sei gnädig mit dir selber und sei gnädig mit anderen. Das nehmt doch so für euch mit. Das habe ich mal so gesagt bekommen, als wir, oder kurz bevor wir nach Malawi gegangen sind für ein halbes Jahr. Da hatten wir unsere Vorbereitungsseminare zum Thema, wie gehen wir mit der Kultur um, wie ist es in diesem fremden Land mit fremden Leuten. Und einer der letzten Sätze, die mir mit auf den Weg gegeben wurden, war, Seid gnädig mit euch selber und seid gnädig mit anderen. Und das ist was, was dieser Text auch vermittelt. Das, was die Pharisäer verlernt haben oder übersehen haben durch ihr eigenes Bemühen. Sie konnten mit sich selber nicht gnädig sein, weil sie so sehr aus eigener Kraft versucht haben, es Gott recht zu machen. Und dadurch konnten sie auch nicht gnädig mit anderen sein. Lernen wir uns selbst gegenüber barmherzig zu sein und uns selbst für Fehler zu vergeben und genauso auch barmherzig miteinander zu sein und einander zu vergeben, statt zu verurteilen. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern in dem Wissen, dass Jesus bereits alles getan hat. Dass er für alles bezahlt hat und seine Gnade für dich und für mich gilt. Jeden Tag aufs Neue. Amen.